So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Yoma.
Ich bin David Ayrian.
Und heute sprechen wir über, David, worüber sprechen wir eigentlich?
Wir sprechen heute über die 80-20-Regel.
Genau.
Was das ist, wie man sie anwendet, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind und alles, was dazugehört.
Sorry, ich hatte gerade kurz einen Aussetzer, kein Problem. Jeder von euch weiß, dass wir das Ganze hier uncut machen. Wir machen keine Wiederaufnahmen. 80-20-Regel. Zur Erklärung, fangen wir erstmal damit an, was ist die 80-20-Regel? Die 80-20-Regel ist eine Formel, die ich auch aus meiner Zeit in Australien mitbekommen habe, wie so vieles, was ich momentan unternehmerisch umsetze. Und das ist eine Formel, wie ich meine Aufmerksamkeit, meine Zeit investieren sollte als Geschäftsführer, Unternehmer, Teamleiter, vor allen Dingen in der Führung von Menschen.
Ja.
Im Groben gesagt habe ich die Regel auch von Tim Kennedy bekommen. Einige von euch kennen ihn sicherlich aus der Folge davor. Ist der Senior Vice President von Credico, einer der größten Vertriebsfirmen der Welt, mit Standorten auf 3-4 Kontinenten und über 2.000-3.000 Angestellten. Und der hat unter anderem auch zu mir gesagt, als ich angefangen habe, so ein Team zu führen, ich habe ja damals als Einzelvertriebler angefangen, habe da angefangen, Mitarbeiter auszubilden, und ich hatte massive Probleme am Anfang, Mitarbeiter auszubilden. Also du kannst dir vorstellen, David, bei mir ist das Verkaufen angeboren, muss man einfach sagen, wie es ist. Also Sehr viele fragen, wie kann ich so werden wie du? Ich sage dann, schwierig, außer du hast das Grundtalent. Also ich kann dir einiges beibringen, aber dieses Feingefühl, dieses Verständnis von innen heraus, das hat zum Beispiel bei uns im Team besonders Alex.
Ja.
Muss ich einfach sagen. Also Alexander, viele von euch haben vielleicht mit ihm gesprochen, Alexander Akopian aus unserem Team, junger Kerl, auch dein Cousin sogar. Bei ihm sehe ich das zum Beispiel auch, dieses Feingefühl, diese Fähigkeit, Dinge zu erkennen, die man ihm nicht unbedingt schon beigebracht hat.
Der spürt halt Dinge, die man nicht gesagt bekommt, sagen wir es mal
genau,
so. Impulse spürt er.
Genau, der kann halt reflektieren, er merkt, okay, ich sage das, der Kunde reagiert so. Und der erkennt halt nonverbale Dinge.
Genau.
Lange Rede, kurzer Sinn, jemand mit einem angeborenen Talent hat halt sehr, sehr oft Schwierigkeiten, jemanden anzulernen ohne angeborenes Talent. Und die meisten Personen, die man nun mal antrifft im Sales oder im Fußball oder im Volleyball oder in was auch immer für einem Sportart oder welcher Machenschaft auch immer, treffen halt meistens Leute mit weniger Talent. Und das Problem, was Leute mit Talent haben, ist, dass sie einfach kein Verständnis dafür haben, dass man kein Talent hat.
Und meistens haben sie auch keine Geduld.
Nee, die sind halt meistens sehr empathielos. Die können halt einfach nicht verstehen, wieso die Person gegenüber nicht das in derselben Zeit lernt, wie man das selber gelernt hat. Weil wenn man hat selbst damals vielleicht 24 Stunden gebraucht, um ein Thema zu lernen. Der andere braucht ein halbes Jahr, um irgendwie nur die Hälfte zu begreifen.
Ja.
Aber dieses Grundtalent fehlt. Es ist halt einfach, du hast den Prozess nicht durchgemacht, ein halbes Jahr an einer Sache zu sitzen, bis du es gecheckt hast. Dann hast du auch kein Verständnis dafür, dass es der andere macht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte massive Probleme mit Mitarbeiter auszubilden. Ich hatte damals, habe ich Mobilfunkverträge verkauft in Einkaufszentren, und da hatte ich am Anfang erstmal 5 Locations, meine Locations und 4 weitere, und in den 4 anderen waren halt Mitarbeiter, die ich ausgebildet habe, ja. Und angemessen, also der Kunde Woolworths wollte damals, dass wir 8 Sales die Woche machen, 8 Handyverträge die Woche schließen pro Location. Das heißt, wenn du jetzt rechnest, ich plus 4, das sind 5 Locations, 8 mal 5 sind 40 Verträge, die wir die Woche schreiben mussten. Ja, wir haben im Schnitt so 35 Verträge geschrieben, die ersten Male, wovon ich knapp 30 bis 32 Verträge geschrieben habe.
Da waren deine Leute ja ziemlich nah an dir.
Also du kannst dir vorstellen, wenn wir eine Woche hatten, wo wir 38 Verträge geschrieben haben, habe ich 32 von den 38 geschrieben, habe eine riesen Provision eingeheimst, habe mir den Arsch abgerackert, weil ich alles selbst gemacht habe. Und meine Mitarbeiter gingen dann halt nach Hause mit 1 bis 2 Verträgen. Und ich war so sauer, ich war so angepisst. Ich hatte halt, was Thema Menschenführung, noch nichts am Hut. Ich hatte null Empathie. Ich bin sowieso von Natur aus ein eher empathieloserer Mensch. Bisschen abgestumpft, was das Emotionale betrifft. Das musste ich auch lernen. Und ich war einfach sauer. Und ich habe es einfach nicht verstanden, wie so ein Mitarbeiter nach dem anderen das nicht gecheckt hat. Und dann bin ich halt immer zu meinen Chefs und meinen Mentoren gegangen, unter anderem auch Tim. Hat zu denen gesagt, Tim, das sind alles Mülltonnen. Die kannst du alle in die Tonne treten, lass mich einfach die 4 Locations machen, ich wechsle dann immer, scheiß drauf, oder wir finden einfach eine Kopie von mir. Dann habe ich gesagt, Tarek, erstens, eine Kopie von dir zu finden, ich mache das Geschäft seit 15 Jahren, ich habe jetzt von dir, von der Sorte, in den letzten 15 Jahren ungefähr 5 Leute getroffen. Einer davon war ich. So, und dann habe ich erstmal realisieren müssen, okay, es gibt Rohdiamanten, die triffst du nicht alle Tage. Und das erstmal zu realisieren, dass du selbst ein Rohdiamant bist, das ist natürlich auch so eine Sache, die verstehst du nicht, weil für dich ist es natürlich, weißt du? Das war die erste Lehre. Okay, Rohdiamanten existieren, und wenn du ein Rohdiamant bist, erwarte nicht, dass jeder andere Rohdiamant, ein weiterer Rohdiamant ist. Die wird schon langweilig, ne?
Nein, absolut.
David
nicht.
Ist schon am Gehen, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Nee, und dann, die zweite Lehre war halt eben, fang an, zu verstehen, dass nicht jeder dieselbe Fähigkeit hat, das zu lernen, was du machst. Und dann kam halt eben die 80-20-Regel und das war halt genau der Punkt. Er hat gesagt, hör auf, dich mit jedem gleich viel zu beschäftigen. Ich habe gesagt, wie denn? Aber ich muss doch allen die gleiche Aufmerksamkeit geben, damit sie alle gleiche Ergebnisse erzielen. Und das ist genau der Punkt. Du wirst in einem Team, in einer Teamkonstellation, egal ob es 5 Leute sind, 10, 20 oder 50 Leute sind, immer Top-Performer haben und Schlusslichter haben. Du wirst, egal wie sehr du dich anstrengst im Selektionsprozess und in deinem Training, du wirst niemals ein Team haben aus 15, 20, 55 oder 100 Personen, wo jeder ungefähr die gleiche Leistung abliefert. Das ist, mathematisch gerechnet, ist das natürlich ein Traum, wenn jeder ungefähr gleich ist, aber es gibt Top-Performer, es gibt Low-Performer. Und was er gesagt hat, ist, Tarek, du musst 80% deiner Zeit auf die 20% der Top-Performer, also die Top-20% der Zeit, ihnen widmen. Und deine restlichen 20% der Zeit widmest du den schlechteren 80%. Also wenn du ein Team hast aus 10 Leuten, dann widmest du deinen großen, großen Teil deiner Zeit aus 40 Arbeitsstunden, die du hast, die du übrig hast für Teamführung, angenommen jetzt, widmest du 4/5 deiner Zeit diesen Menschen. 4/5 sind 32 Stunden. Das heißt, 32 Stunden widmest du nur 2 Personen und die restlichen 8 Stunden teilst du auf die restlichen 8 Personen. Das heißt, du widmest einer Person 16 Stunden, der anderen Person 16 Stunden und den restlichen 8 jeweils nur eine Stunde Zeit, um das einmal mit Bitty zu besprechen.
Das mag zwar hart klingen, aber normal hat jeder andere Ausgangssituation, jeder hat andere Fähigkeiten, die er von Anfang an, die ihm vielleicht angeboren sind oder was auch immer. Vielleicht ist der eine einfach so willensstark, dass er alles lernen kann, was es gibt. Und am Ende des Tages musst du dich auch auf das Wohl des Gesamten konzentrieren, nicht nur auf jeden Einzelnen, und dementsprechend, ja, in einem Unternehmen widmest du dann einfach mehr Zeit den Leuten, die dann auch exponentiell mehr bringen am Ende des Tages. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber du kannst nicht jeden auf dieselbe Art und Weise behandeln und vor allen Dingen kannst du nicht jeden auf dieselbe Art und Weise motivieren. Jeder hat andere Ansprüche, jeder hat andere Vorlieben und am Ende des Tages musst du einfach an das Wohl des Gesamten denken, weil ich meine, widmest du den High-Performern mehr Zeit, wenn sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit exponentiell mehr Leistung erbringen, was im Umkehrschluss dazu führt, dass du wachsen kannst, weil du genau den richtigen Leuten deine Aufmerksamkeit gewidmet hast, die dann auch noch exponentiell mehr davon profitieren und am Ende des Tages hast du einfach ein viel, viel höheres Ergebnis, als wenn du jeden gleich behandelt hättest. Das, wie gesagt, für einige mag das vielleicht ein bisschen abstrus klingen,
ja,
aber es ist nun mal die knallharte Realität und dem muss man sich auch stellen, ganz einfach.
Ja. Viele werden es nicht glauben, wenn sie jetzt ein Video sehen, aber David war mal Leistungssportler.
Das ist tatsächlich wahr.
Nein, okay. Spaß beiseite, dafür kriege ich wahrscheinlich.
Das war kein Spaß, das ist ernst gemeint. Ich war wirklich Leistungssportler.
Ja, also er war Leistungssportler. David, du hast Fußball gespielt, wolltest auch Fußballprofi werden, warst sogar so weit, dass du bei der Nationalmannschaft deines Heimatlandes gespielt hast, Armenien.
Genau.
U19, U18?
U19, U17, ich wurde auch noch eingeladen für die U21, das habe ich aber abgelehnt damals, weil ich keine Lust mehr hatte.
Ja.
Tatsächlich.
Ja. Okay, und eine Sache, die ich, sag das jetzt nicht, aber vielleicht würde ich irgendwie ein tolles Rampenlicht stellen wollen oder halt in das Schlechtere, weil du heute nicht mehr so aussiehst wie ein Leistungssportler. ich sag das deshalb, weil man aus dem Leistungssport sehr, sehr viele Analogien ziehen kann für das Unternehmertum und für das Thema Vertrieb.
Hundertprozentig.
Ich habe das letztens unserem Vertriebsleiter, dem Piotr, versucht zu erklären, wie das sich zusammensetzt, dass man es nicht schafft, ein Team aus X Personen auf ein Niveau zu bringen, wo alle gleich performen. Und dann habe ich ihm das Beispiel einer Fußballmannschaft gebracht. Und er hat gesagt, ja Tarek, aber jetzt wenn ich mir eine Fußballmannschaft angucke wie Bayern München, da ist jeder ungefähr gleich gut. Ob das der Innenverteidiger, der Außenverteidiger, der Stürmer. Ich sage, ja Piotr, du siehst die 11 Leute auf dem Platz, das ist die Startelf, richtig. Da hast du vielleicht einen herausragenden Spieler. Ich weiß nicht, bei Barcelona ist es der Messi, der herausragend ist.
Bei Bayern wahrscheinlich Lewandowski oder so.
Bei Bayern ist es Lewandowski, bei Juventus ist es der Ronaldo, der halt herausragt, okay. Aber du hast 10 weitere Spieler, die jetzt nicht extrem weit davon entfernt sind. Okay, bei Messi und Ronaldo ist natürlich, das sind Welten dazwischen. Aber die restlichen 10 sind halt irgendwo auf einem Niveau. Dann hat er gesagt, ja, das stimmt. Und also da macht ja dein Beispiel keinen Sinn, dass ich meine Zeit den Top-Performern widmen muss. Ich sag so, nein, du vergisst eine Sache. Dieser Kader von 11 Personen hat noch eine zweite Mannschaft, eine dritte Mannschaft, die Jugendmannschaft, die Auswechselspieler, die Reservespieler. Das heißt, diese 11 Leute dort sind eine Selektion aus wahrscheinlich 50, 60, 70, 80 Personen. Ich meine, Bayern hat auch noch eine zweite Mannschaft, eine dritte, keine Ahnung.
Alleine nicht? Profisportler sind wahrscheinlich, besteht der Kader aus 25 plus 5 Personen oder irgendwie sowas. Ja. Alleine an Profisportlern, die regelmäßig darauf warten, eingesetzt zu werden. Und dann hast du recht, genau, kommen auch noch so Leute wie Jugendspieler, die auch alle ziemlich gut sind. Das darf man nicht vergessen. Die sind alle nicht schlecht. So, aber ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, also das ist es ja. Du kennst dich ja da besser aus. Ich habe auch mal Fußball gespielt, aber jetzt noch lange nicht so tief in der Materie gewesen wie du. Und das ist halt das Ding. Du hast halt eine zweite, dritte Mannschaft, du hast Jugendspieler, du hast dies, du hast das, du hast jenes. Das vergessen die meisten Leute. Und die Top 11, die du auf dem Platz siehst, das ist ein Niveau. Das sind die Top-Performer. Das sind die Top 20%. Wenn wir jetzt sagen, all in all, zweite Mannschaft, dritte Mannschaft, Jugendspieler und so weiter, das sind da meinetwegen, keine Ahnung, Mann, 50 kommt Leute. Schon hin, ja. Dann bist du trotzdem, dann sind 10 Leute 20% von 50.
Ja.
Und dann hast du nun mal auch die 20-80-Regel, weil der Trainer, wer ist denn jetzt gerade momentan der Trainer von Bayern?
Boah, wie heißt der? Hansi Flick?
Hansi Flick, genau. Der Hansi Flick, der verbringt wahrscheinlich 80% seiner Zeit mit seiner Startelf.
Ja, safe.
Das ist einfach so. Und dann nimmt er sich wahrscheinlich die Zeit, eine restliche Zeit für seine Auswechselspieler, seine Reservespieler. Und einen ganz, ganz kleinen Anteil seiner Zeit widmet er dann der Auswahl der vielleicht nachrückenden Leute aus der zweiten, dritten oder der Jugendspieler.
Ja, absolut. Und viele finden es immer unfair, wenn man den High-Performern mehr Möglichkeiten bietet. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? Ein Messi kann bei Barcelona tun und lassen, was er möchte. Und so funktioniert er auch am allerbesten. So und ähnlich ist es ja auch hier im Vertrieb. Ich meine, ein extremer High-Performer darf auch mal etwas machen, was vielleicht nicht der Norm entspricht, um sich einfach auszuprobieren, um ihm dieses Vertrauen entgegenzugeben, um ihm diese Anerkennung zu geben vor dem gesamten Team, dass er auch mal etwas machen darf, was normalerweise nicht jeder machen darf. Ja. Und genau das sind so eine ganz klitzekleinen Aspekte, die da am Ende des Tages aber den Unterschied machen. Und das verstehen halt einfach ganz viele Leute nicht.
Ja, weil das viele Leute vielleicht aus der Seite der Moral, der Ethik einfach verwerflich
berechtigt sein und alle müssen das Gleiche machen. Ja. Das funktioniert nicht. Wir sind alle anders gestrickt.
Ja, hundertprozentig. Diese Gesellschaft heutzutage ist ja so sehr auf Gleichberechtigung gestimmt. Ich rede jetzt nicht zwischen den Geschlechtern, da bin ich vollkommen dafür. Das ist natürlich selbstverständlich, ob du jetzt Mann, Frau, das dazwischen oder jung, alt, welche Herkunft du auch immer hast, du sollst die gleichen Chancen haben.
Safe, 100%.
Aber wir sind in einer Gesellschaft, wir leben im Kapitalismus hier in der westlichen Welt. Vor allem im Vertrieb, das ist eine Leistungsgesellschaft. Im Leistungssport ist eine Leistungsgesellschaft. Da wird der Bestleistendste am meisten verdient. Und ich finde, das ist fair. Was ich unfair finde, ist Kommunismus. Egal, was du machst, du kriegst das gleiche Ergebnis. Ich finde das unfair. Ganz ehrlich, ich als Leistungsträger in dieser Gesellschaft, ich als Leistungsträger in jeder Gesellschaft, wo ich vorher war, in einem Vertrieb, in einem Unternehmen, wo was nicht meins war, fände ich es unfair, wenn du, David, oder irgendein anderer dieselben Lohn bekommst, obwohl meine Produktion 10-mal so hoch ist, obwohl ich früher bei der Arbeit bin, später gehe, 10-mal so viele Kunden abschließe. Das ist unfair.
Ja, klar.
Es ist doch nicht fair, wenn du dieselbe Entlohnung bekommst.
Hundertprozentig. Wenn du der Erste auf dem Trainingsplatz bist und der Letzte bist, der gehst und tatsächlich auch noch im Spiel und im Training die beste Leistung bringst, warum sollst du nicht das meiste bekommen?
Genau. Und da sind wir halt eben beim Thema Fairness. Fairness ist halt ein Thema der Perspektive. Wenn jemand der Meinung ist, dass alle das Gleiche bekommen müssten, weil wir, ja, keine Ahnung, vor Gott die Gleichen sind, okay, aber wir sind nun mal eine Leistungsgesellschaft, da geht es halt eben darum, der leistet, der kriegt auch. Das heißt, das Thema Fairness muss man auch mal aus diesem Aspekt beleuchten, dass, wenn man Leistungsträger ist, man auch dafür belohnt werden muss. Und da greift halt eben die 80-20-Regel. Ist halt sehr, sehr schwierig für viele Unternehmer zu verstehen, wenn sie ein Team haben, dass sie ohne Zweifel immer Schlusslichter haben werden. Sie werden immer Leute haben, die Top-Performer sind, und sie werden immer Leute haben, die Low-Performer sind. Und die Dynamik im Team wird sich halt auch immer wechseln. Also es passiert auch mal, dass jemand, der von einem halben oder einem Jahr der Top-Performer war, durch die neuen Zugänge oder äußere Umstände auf einmal der Low-Performer sein wird. Und das ist dann halt so. Dann ist es so.
It is how it is, was willst du machen?
It is what it is. Natürlich muss man dort natürlich fragen, okay, woran liegt das, wenn jemand vorher Top-Performer war, Low-Performer geworden ist? Gibt es einen Grund, der persönlich privat ist? Man gibt sich natürlich Mühe als Arbeitgeber, Mentor, was auch immer, Führungskraft, dort diese Person wieder aufzubauen. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass man, wenn man andere High-Performer hat, ihnen einen Großteil der Zeit zuwenden muss.
Ja, und am Ende des Tages muss es dem Kollektiv gut gehen, und man muss alles dafür tun, dass es dem Kollektiv auch weiterhin gut geht und dass das Kollektiv auch weiterhin neue Möglichkeiten schaffen kann, um einzelne Individualisten oder Individualsysteme, sag ich jetzt mal, weiterhin aufnehmen kann und fortlaufend eben zufriedenstellen kann. Das ist nun mal so.
Ich denke, wir haben sehr, sehr viel dazu gesagt. Wir können, wie gesagt, nur an alle da draußen appellieren, macht nicht den Fehler und versucht dort eine goldene Mitte zu finden und versucht alle auf einem Niveau zu halten. Wenn ihr High Performer habt in eurem Team, sei es im Marketing, im Sales, in der Personalmanagement oder sonst in welcher Abteilung, dann fördert diese Leute, fordert diese Leute, bezieht sie in Entscheidungen mit ein, geschenkt ihnen mehr Aufmerksamkeit, weil den Reward, den ihr daraus bekommt, aus dieser investierten Zeit, ist deutlich höher, als wenn ihr dieselbe Zeit in jemanden investiert, der vielleicht nicht so High Performer ist. Es ist einfach, wie es ist, das muss man einfach so anerkennen. Wenn jemand Fragen dazu hat, zum Thema Menschenführung und sagt, der Ansatz gefällt ihm, oder jemand sagt, ich finde den Ansatz so beschissen, der ist politisch unkorrekt, das, was du da gerade sagst, ist absoluter Schrott, meldet euch trotzdem bei uns, das ist fantastisch. Wir sind immer, immer dafür offen zu hören, was die Leute da draußen denken. Wir würden ganz gerne das aus eurer Perspektive hören. Wir sind auch immer gerne gewillt, unsere Ansichten auch zu verändern. Falls da jemand da draußen ist, der andere Erfahrungen gemacht hat und uns belegen kann, hey, so und so wird's gemacht, sind wir gerne für offen. Trotz alledem, meldet euch auf www.saleshacks.de. Wir würden uns freuen, mit euch zu sprechen. An dieser Stelle bleibt es mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.